Ich rufe die
Wächter der Wachtürme des Nordens, die Geister der Mutter und der Erde. Gebt uns euren Schutz.
Ich rufe die Wächter der Wachtürme des Ostens,
die Geister der Lüfte. Gebt uns euren Schutz.
Ich rufe die Wächter der Wachtürme des Südens,
die Geister des allverbrennenden Feuers. Gebt uns euren Schutz.
Ich rufe die Wächter der Wachtürme des Westens, die Geister des allverschlingenden Wassers. Gebt uns euren Schutz. Zu dieser Stunde, in dieser Nacht, beschwören wir die alte Macht.
Oh, Kerstin, ihr habt die Kerze vergessen. Wir müssen aber von vorne anfangen.
Na, also wirklich, Daniela, jetzt komm. Das wird ja wohl auch ohne Kerzen funktionieren, oder?
Du meinst also, wir sind so mächtig, dass es ohne Kerzen funktioniert?
Du bist so mächtig. Ich bin nur dein Helferlein.
Hallo, willkommen bei den zwei Verzweifelten mit Kerstin.
Und Daniela. Heute zu einem ganz speziellen Thema. Und zwar, Daniela, zu welchem?
Unser Thema ist Halloween. Nein, unser Thema ist Hexen. Dadurch, dass heute Halloween ist, sprechen wir über das Thema Hexen. Kerstin, bevor wir über Hexen sprechen, sprechen wir über unsere allseits bekannte Frage, woran wir diese Woche verzweifelt sind. Aber
Daniela, wie immer eine sehr gute Frage. Danke, dass du sie stellst. Aber ich denke, vielleicht sollten wir es heute einmal ein bisschen anders sehen. Und zwar vielleicht, woran wir nicht verzweifelt sind.
Ja, wir freuen uns nämlich, dass Corona wieder da ist. Denn was hat uns Corona gebracht? Kerstin, ich weiß, du hast diese Handgebläse-Trockner am WC.
Die schlimmste Plage dieser Menschheit sind Handgebläse-Trockner am WC. Das ist das Ekelhafteste, was man benutzen kann, was überhaupt erfunden wurde. Das ist eine Bakterienschleuder sondergleichen. Es ist ekelerregend, wenn man dieses Ding benutzen muss, wenn andere dieses Ding in deiner Gegenwart benutzen. Und ich bin so froh, ich bin so dankbar, dass dieses eklige Gebläse nun ein Ende hat. Und ich hoffe für immer. Ich hoffe wirklich für immer.
Naja, das kann ich dir nicht versprechen, aber dank sei Corona.
Dank sei Corona, genau.
Und wofür ich dankbar bin, es gab mal so einen Trend des Desinfektionsmittelspenders am WC. Und dann irgendwann war der Trend vorbei und diese Desinfektionsmittelspender wurden nicht mehr aufgefüllt. Aber dank Corona sind sie nun wieder aufgefüllt und ich bin glücklich.
Also wer dachte, Corona hat nur Schlechtes an sich, offensichtlich haben wir zwei positive Nebeneffekte von Corona gefunden. Ja. Mehr Hygiene am WC.
Absolut. Mhm. Was hat das jetzt mit Hexen zu tun?
Vielleicht lieben Hexen auch Hygiene.
Ja, sonst hätten sie vielleicht keinen Besen.
Gut kombiniert.
Ja.
Könnte durchaus sein.
Wobei, heutzutage haben sie entweder den Nimbus 3000 oder den neuen Dyson V8, mit dem sich super fliegen lässt und auch super staubsaugen. Werbung.
Voll, total akkubetrieben, total easy cheesy, total umweltschonend.
Für die moderne Hexe von heute.
Hast du dich nicht manchmal gefragt, warum bei Harry Potter die Zauberinnen, warum die nicht Hexen heißen? Und wo liegt der Unterschied zwischen Zauberinnen und Hexen? Oder ist das das Gleiche?
Nein, ich denke, Zauberinnen und Hexen, da gibt es einen Unterschied. Bei Hexen ist es schon so, dass man gewisse Dinge mit den Hexen und Hexerei verbindet. Und zwar zum Beispiel schwarze Katzen. Hexen waren bisher immer so in der Geschichte Einzelgängerinnen waren eher mehr so die Außenseiter. Einsame, ich würde jetzt nicht sagen alte, aber einsame Frauen, die meist allein lebten, mit ihren Katzen, so wie es uns vielleicht auch mal gehen wird, mit ihren Besen. Also anscheinend waren sie schon eher so Hausfrauen oder so putzbegeistert, sonst hätte man das nicht mit dem Besen in Verbindung gebracht, beziehungsweise vielleicht braucht man für die Hexerei eine gewisse Sauberkeit. Natürlich können sie fliegen. Jede Hexe kann anscheinend auf ihrem Besen fliegen. Und ich nehme mal an, Hexen waren immer so die Heilerinnen, die Frauen, die man nicht so verstanden hat, sondern die einfach intelligenter waren als der Rest der Menschheit und vor denen man sich dann eben gefürchtet hat. Und ich finde es auch sehr merkwürdig, dass in jedem Märchen die Hexen generell böse waren.
Ich glaube einfach, man hat sich so, wie du sagst, ich glaube, die Hexen waren ja oft auch Frauen, die sich ein bisschen mit Naturheilkunde ausgekannt haben, die so die Heilerinnen im Dorf waren, weil es ja nicht in jedem Dorf einen Arzt gab, die Frauen unterstützt haben, dass sie die Kinder auf die Welt gebracht haben, die Hebammen waren, die aber auch, wenn es Wunden oder Krankheiten gegeben hat, versucht haben, die Menschen zu unterstützen. Und manchmal konnten sie wahrscheinlich Menschen helfen, manchmal konnten sie Menschen nicht helfen. Und wenn man Menschen nicht helfen kann und Kinder sterben oder Frauen oder wer auch immer, dann hat man natürlich eine Wut in sich, die man oft auf wen lenken muss. Und ich glaube, dann sind oft diese Frauen zum Handkuss gekommen und mussten die Wut dann von einem ganzen Dorf aushalten. Und wenn sie nicht helfen konnten, dann waren sie die Bösen, die Schlechten, die die Menschen verzaubert haben, die das wollten, dass die Menschen sterben, dass es ihnen schlecht geht. Also ich glaube, dass man damals viel mehr nach Gründen gesucht hat, warum es Hungersnöte gibt, warum es Dürre gibt, warum die Ernte ja schlecht ist, warum es einem selbst schlecht geht. Und da mussten, glaube ich, oft die Außenseiterinnen, und diese Frauen waren oft Außenseiterinnen, und gleichzeitig waren ja diese Frauen aber auch total emanzipiert schon, weil die waren oft alleinstehend, die haben für sich gesorgt und haben für sich eigentlich ihren Lebensunterhalt bestritten.
Genau, die mussten auch irgendwie durchkommen und haben, also so wie man es in den Märchen immer hört, haben meistens abseits der Stadt gewohnt, irgendwo in einem Wald oder am Waldesrand, weil eben dort auch die gesamten Kräuter und so zu finden waren. Weil mitten in der Stadt, wo suchst du da Kräuter? Ist klar, dass du da dann rausziehst, außerhalb der Stadt, um dort einfach näher an der Natur dran zu sein. Und ich denke, das war eben auch der Grund, warum sie dann ein bisschen die Außenseiter waren. Und die hatten dann vielleicht auch Zeit, sich mit der Naturheilkunde zu beschäftigen, weil sie eben so allein im Abseits lebten.
Ja, ich denke mir, Außenseiter sind halt eben nicht in der Gemeinschaft integriert, sondern ein bisschen außerhalb. Und ich glaube einfach, dass sie mehr Wissen hatten, wie jetzt der Bauer oder wer auch immer, hat sie dann irgendwie automatisch zu Außenseiterinnen gemacht, weil sie den Leuten einfach unheimlich waren, weil sie einfach mehr wussten wie die anderen. Und ich glaube, das macht dann immer Neid und das macht dann auch immer Missgunst und macht dann Menschen eben auch zu Außenseitern. Ja,
bin ich ganz deiner Meinung. Warum wir über Hexen reden, Halloween ist ja der wichtigste Hexensabbat-Feiertag in der keltischen Kultur. Halloween heißt im Hexenjargon Samhain, ist der Tag vor Allerheiligen. Generell jeder, der sich dem Hexenkult verschrieben hat, feiert diesen Feiertag, würde ich jetzt mal sagen. Sabbat, das erinnert mich irgendwie ein wenig ans Judentum. Die haben doch auch den Sabbat, oder?
Stimmt, genau, ja.
Und ich denke mir, es ist doch irgendwie merkwürdig, wenn zuerst in der Geschichte Hexen verfolgt wurden und dann wurden die Juden verfolgt. Ebenso als große Meilensteine der Geschichte. Strange, oder?
Also eigentlich eher Tiefpunkte der Geschichte, muss man sagen. Also einerseits wirklich, dass Frauen verbrannt wurden und dass es wirklich in der Geschichte so einen massiven Hass gegenüber Frauen gegeben hat und gegenüber einer Frauengruppe eigentlich, ist erschreckend. Und natürlich auch der Hass gegen eine Religion, gegen das Judentum, was dann später natürlich auch sehr erschreckt hat. Ja,
ja, eine schlimme Sache. Und doch haben wir Frauen es geschafft, uns zu emanzipieren und in der Gesellschaft weiter aufzusteigen und doch was zu gelten. Denn anno dazumal, wo eben auch die Hexenverfolgungen waren, war das eben nicht so. Was ich noch dazu sagen möchte, heute ist ja Halloween und was diesen Hexenfeiertag Samhain heute noch so besonders macht, ist, dass heute auch Vollmond ist. Und in Hexenkreisen sind Vollmondnächte nochmal so ein Ticken mehr Energie in der Luft. An Vollmond zaubert man, weil der Vollmond die Zaubersprüche bzw. das, was man eben vorhat als Hexe, noch mehr unterstützt. Also eine sehr, sehr magische Nacht.
Und merkst du bei dir selbst, beeinflusst dich der Vollmond?
Generell nur beim Essen. An Vollmond habe ich mehr Hunger. Genau, an Vollmond habe ich mehr Hunger. Aber sonst beeinflusst mich der Vollmond eher gar nicht. Es ist schwieriger einzuschlafen, ja, weil es so hell ist. Aber sonst habe ich keine Vollmondprobleme, würde ich mal so sagen. Aber wer weiß das schon. Vielleicht bin ich Schlafwandlerin an Vollmond und merke es gar nicht. Oder wer weiß, vielleicht werde ich auch zur Werwölfin an Vollmond und weiß es nicht. Könnte beides sein. Bisher ist mir nichts aufgefallen. Wie geht's dir an Vollmond?
An mir selbst könnte ich es jetzt nicht festmachen, aber es ist dann oft schon in der Arbeit oder in Kontakt mit anderen, dass du dann oft merkst, dass die Menschen manchmal aggressiver sind oder dass mehr Hopperlas passieren oder dass du mit einer Kollegin oder einem Kollegen dir in die Haare gerätst oder dass manche ganz hysterisch fast sind und du fragst dir, was ist los, was kann das sein? Und manchmal schaust du dann auf den Kalender und siehst, okay, es ist Vollmond. Manchmal, vielleicht ist es auch Zufall, vielleicht auch nicht. Gibt es da oft so Aneinanderreihungen, wo du denkst, was ist heute los? Ein quasi Missgeschick oder ein Streit nach dem anderen oder ein Konflikt nach dem anderen. Und du kannst es dir dann eigentlich nur so erklären, indem du sagst, okay, Vollmond.
Stimmt.
Das ist so, wo ich sage, okay, ja, vielleicht beeinflusst, also ich bin mir sicher, dass der Mond die Menschen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, weil er ja auch die Natur beeinflusst.
Genau.
Also wieso sollte er die Menschen nicht auch beeinflussen in irgendeiner Art und Weise? Und es ist ja wirklich nachgewiesen, dass Frauen beispielsweise, schwangere Frauen, zu Vollmond häufiger ihre Kinder bekommen.
Echt? Das wusste ich
ja,
gar nicht.
Ja, doch.
Cool.
Es hat offensichtlich irgendwas mit dem Mond zu tun, aber bei Frauen ist es wirklich häufiger, dass sie um Vollmond herum, dass häufiger die Kinder kommen.
Ah, okay. Ja, möglicherweise eben auch Vollmond, Ebbe und Flut. Vielleicht sieht der Vollmond oder vielleicht ruft der Vollmond die Wehen hervor, möglicherweise.
Möglicherweise, ja.
Ja. Kommen wir zurück zu unseren Hexen. Ich wollte dir noch sagen, Witch kommt aus dem Indoeuropäischen von Weik, das Waage mit Magie zusammenhängt. Und von Weik leitet sich altneuerdisch Wieg ab, das heißt heilig. Und Wiggly, das heißt Zauberei, Hexerei. Also von daher kommt eben das Wort, das englische Wort Witch, leitet sich eben so von Wiggly ab, von Zauberei und Hexerei. Mhm. Und früher war es ja so, dass man bei der Hexenverbrennung immer geschaut hat, haben die Hexenmale oder sind die Frauen schmerzunempfindlich? Wie kann man eine Hexe entlarven? Mhm. Und ich muss sagen, Hexen gab es in allen Kulturen. Das finde ich auch immer sehr interessant. Egal, ob man da jetzt in Afrika schaut, die Damen, die da mit dem Voodoo-Zauber unterwegs waren, oder eben Hexerei generell war hauptsächlich in Europa verbreitet. Es war zwar generell über den Erdball verstreut, aber hauptsächlich war das mit der Hexenverfolgung in Europa. Und generell waren Hexen auch immer weiblich. Die Hexen und das Christentum. Vor dem Christentum konnten die Hexen eigentlich ganz in Frieden mit den anderen Menschen existieren, bis dann eben das Christentum kam und sagte, Hexen wollen wir nicht, Hexen sind böse, Hexen sind gefährlich, wir müssen sie enttarnen und wir müssen sie entweder, wenn sie nicht sich christianisieren lassen, dann müssen wir sie loswerden und verbrennen oder erhängen oder je nachdem, was eben die Strafe war. Und wenn du jetzt nicht ein Geistlicher warst, dann warst du gegen das Hexentum quasi nicht immun. Also zum Beispiel, das glaube ich nämlich auch, Hildegard von Bingen war ja eine sehr weise Frau, die sehr, sehr viel herausgefunden hat und sehr, sehr viel als Frau jetzt auch für die Menschheit getan hat und sehr viel, wie soll ich sagen, geforscht hat im Bereich Naturheilkunde und was den Menschen gut tut und welche Salben man anwenden muss, für welche Wehwehchen und so weiter. Und ich denke, Hildegard von Bingen wäre genauso als Hexe verbrannt worden, wäre sie nicht unter dem Schutz des Christentums gestanden, weil sie war ja in einem Kloster. Und ich denke, das war ihr Schutz, dass sie in einem Kloster praktiziert hat und nicht als einsame oder alte Frau irgendwo im Wald mit ihrer Katze und ihren Heiligen.
Genau, also sie war halt in einer Gemeinschaft integriert und dadurch geschützt.
Das war ihr Vorteil. Aber andere Frauen hatten nun mal nicht diesen Vorteil. Und da war es dann im Mittelalter so, dass der Teufel eben durch die Christianisierung immer mehr an Bedeutung gewann. Und es war immer ein entweder gut oder böse, dazwischen gibt es nichts, entweder Gott oder Teufel. Und so wurden diese weisen Frauen dem Teufel zugeschrieben, dass sie mit dem Teufel im Bunde waren und eben Hexenwerk vollbrachten. Und Kerstin, ich muss sagen, ich habe recherchiert.
Wow, okay. Daniela hält ziemlich viele Bücher in die Kamera, ihre Fachbücher. Also sie hat sich wirklich da mit dem Thema intensivst auseinandergesetzt, die kleine Hexe.
Normalerweise bist ja du diejenige, die immer top vorbereitet ist. Aber dieses Mal dachte ich, spannendes Thema, da bereite ich mich drauf vor. Und du wirst nicht glauben, was ich alles gefunden habe. Kennst du den Hexenhammer?
Nein.
Der Hexenhammer ist das Handbuch für Hexenjäger aus 1487. Okay. Da gab es die erste Auflage.
Und du hast die zweite Auflage vor dir liegen.
Quasi, ja. Ich erzähle dir jetzt mal einige Dinge, die im Hexenhammer drinstehen für Hexenjäger. Ja, Frauen sind meistens Lügenmäuler, in Gefühlsdingen maßlos und unreif. Ihre fleischliche Begierde ist unersättlich. Sie sind leichtgläubiger und redseliger als Männer, ihnen jedoch an Intelligenz unterlegen. Dazu schwächer als sie und deshalb eher geneigt, sich für Kränkungen nicht durch körperlichen Krafteinsatz, sondern mit Hexenmitteln zu rächen. Ich würde sagen, das ist zu 100% eine Unterdrückung der Frau.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Das ist der Wahnsinn, oder?
Es ist schlimm. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Ja. Dass es sicherlich einige Männer auf diesem Planeten gibt, die genau so heute 2020 noch immer von Frauen denken.
Ja, wie 1487.
wie 1487. Und das ist das Erschreckende.
Ja, das ist schlimm, oder?
Und das Traurige.
Es ist wirklich traurig. Ich dachte mir dann nur so, wow, welcher enttäuschte Mann hat das geschrieben? Denn dieser Hexenhammer kann nur von einem Mann geschrieben sein.
Aber und ich denke einmal von einem Mann, der wahrscheinlich auch geistlicher ist, ja, und eigentlich nie wirklich Kontakt mit Frauen hatte, vermutlich nie einmal sexuellen Kontakt, weil wenn er ein Geistlicher ist,
haben durfte. Genau. Der schreibt solche Dinge.
Und schreibt so von Frauen. Ja.
Ja, das ist der Wahnsinn. Die Unterdrückung der Frauen war dort wirklich omnipräsent, muss ich sagen. Frauen hatten dort wirklich nichts zu sagen. Und wenn du als Frau alleinstehend warst und dich vielleicht noch darum gekümmert hast, dass andere überleben und nicht an einer Blinddarmentzündung sterben, dann warst du auf dich allein gestellt und dann hast du den Hexenhammer da vor dir gehabt und konntest dir sicher sein, die Folter kommt bestimmt. Ich habe zwar in schlauen Büchern recherchiert, wobei ich sagen muss, es ist keine wirklich offizielle Recherche und es sind vielleicht, ja, möglicherweise nicht gerade die Fachbücher, wo ich recherchiere. Also bitte nagelt mich nicht drauf fest an dem, was ich herausgefunden habe. Aber ich muss dir hier noch was erzählen. Eine wahnwitzige Geschichte. Und zwar, ich zitiere jetzt aus dem Buch Die Kraft der Magie von Derek und Julia Parker. Es ist nicht verwunderlich, dass man den Hexen in einer von Männern beherrschten Gesellschaft raffinierte Anschläge auf die Zeugungskraft unterstellte. Zum Beispiel heißt es im Hexenhammer, die Hexen unterdrückten die Erektion des Gliedes durch Zauberbilder oder durch den Genuss von Kräutern, auch durch äußere Mittel, wie Testikeln der Hähne. Manchmal hexten sie die männlichen Glieder weg, sodass nur noch der glatte Körper da war. Manche Hexen schlossen bisweilen solche Glieder in namhafter Menge, 20 bis 30 Glieder auf einmal, in ein Vogelnest oder einen Schrank ein, wo sie sich wie lebende Glieder bewegen, Körner und Futter nehmen. Strange, oder? Körner und Futter nehmen? Glieder, die sich weiter bewegen in einem Vogelnest? Wer hat das
und erfunden? Körner und Futter nehmen, ja.
Oder vielleicht waren es die ersten Vibratoren, die sie erfunden haben und alle glaubten, das sind echte Glieder.
Vor der Elektrizität, okay. Mit dieser Weise.
Und dann folgt diese Geschichte. Es hat nämlich einer berichtet, dass als er das Glied verloren und er sich zur Wiedererlangung seiner Gesundheit an eine Hexe gewandt hatte, sie dem Kranken befahl, auf einen Baum zu steigen und ihm erlaubte, aus dem dort befindlichen Neste, in welchem sehr viele Glieder lagen, sich eines zu nehmen. Als er ein großes nehmen wollte, sagte die Hexe, nein, nimm das nicht. Und fügte hinzu, es gehöre einem Weltgeistlichen.
Oh mein
also,
Gott.
Der Hexenhammer wurde hundertprozentig von einem Geistlichen geschrieben.
Oh Gott.
Genau, oh Gott. Solche Dinge stehen im Hexenhammer. Kommt jetzt sicher auf die Spiegel-Bestsellerliste.
Wahrscheinlich. Der wird morgen schon ausverkauft sein.
Das könnte sein. Aber wirklich strange, oder? Solche Dinge schreiben sie in den Hexenhammer und daraufhin werden unschuldige Menschen verbrannt. Wegen solchen Dingen, die einem in einem Buch stehen, das möglicherweise von einem Geistlichen geschrieben wurde. Echt crazy. Den Höhepunkt des Hexenwahns in Europa, der war zwischen 1560 und 1660. Also da ging es wirklich rund. Und sogar Königin Elisabeth, die erste von England, die von 1533 bis 1603 regierte oder lebte oder beides, die hat auch das Gesetz rausgegeben, das die Todesstrafe für Hexen empfahl, nicht nur für Hexen, sondern auch für Hexenmeister und Zauberer. Also sie hat auch die Männer angesprochen. Aber sogar Elisabeth I. von England war nicht gefeit. Generell waren die Hexenprozesse alle in Europa, bis auf Salem. Denn in Salem in Amerika gab es einen Arzt, der anscheinend ein gewisses Problem mit Kindern nicht lösen konnte und sie dann der Hexerei bezichtigt hatte. Der Wahnsinn überquert den Atlantik. Also der Arzt hieß Dr. Griggs und Anfang des Jahres 1992 konnte er keine physische Ursache für das merkwürdige und ungewöhnliche Verhalten zweier Kinder finden, dass sie möglicherweise im Bann des Satans stünden. Und weil der eben das dort in Salem verbreitet hatte, haben da anscheinend noch andere Kinder die gleichen Verhaltensmuster gehabt wie diese beiden Mädchen. Und so kam es, dass dann 12 oder 13 Menschen hingerichtet wurden bei den Hexenverbrennungen von Salem. Crazy, oder?
Salem, gibt es da nicht besonders viele Hexen? Oder Salem ist ja ziemlich bekannt für die Hexen, oder?
Genau, für die Hexerei. Und der den Stein ins Rollen gebracht hatte, war der Arzt Dr. Griggs, der sich eben das Verhalten dieser beiden Kinder nicht anders erklären konnte, als dass sie mit dem Teufel im Bunde sind. Und dann hat dieser ganze Hexenprozess dort angefangen und 13 Menschen das Leben gekostet. Seien sie nun Hexen gewesen oder auch nicht. Krass, oder? Aber ich habe noch was gefunden. Bei der Christianisierung wurde eben der Hexenhammer geschrieben, das Handbuch für Hexenjäger. Und dann war es so, alle Hexen waren quasi zum Abschuss freigegeben. Es gab so gewisse Merkmale, zum Beispiel Frauen oder Hexen hatten ungewöhnliche Körpermale, die man als Hexenmale dann klassifiziert hat, beziehungsweise gab es solche Folterwerkzeuge, möchte ich jetzt nicht sagen. Es gab solche Werkzeuge, solche Pieksenadeln, wo man die Menschen gepikst hat und für diejenigen, die schmerzunempfindlich waren, wurden sofort auch als Hexen gekennzeichnet. Beziehungsweise gab es eine Methode herauszufinden, ob jemand eine Hexe ist. Man wurde an Händen und Füßen zusammengebunden und ins Wasser geworfen. Ging man unter, war man keine Hexe, starb aber, weil man ertrunken ist. Ging man nicht unter, wurde man als Hexe klassifiziert und wurde dann gefoltert oder verbrannt. Also quasi konnte man dem Tod nicht entgehen bei dieser Methode, wenn man unschuldig war oder auch schuldig.
Genau. Und also eigentlich hattest du immer Pech, weil du bist zwar dann, wenn du untergehst, zwar offiziell dann keine Hexe, aber tot. Genau. Oder du überlebst, stirbst aber dann im Endeffekt doch, weil sie dich dann irgendwie verbrennen oder was auch immer. Also eigentlich war das immer ein Todesurteil.
Genau. Du konntest dich also nicht retten.
Nein.
Aber ich habe hier noch was gefunden. Eine Kostenaufstellung. Kosten der Folter. Dank dem Erzbischof von Köln, der 1757 eine kleine Kostenaufstellung für Folter gemacht hat, um die Opfer vor überhöhten Rechnungen zu schützen, kann ich dir circa sagen, wie viel was gekostet hat. Das wäre jetzt zum Beispiel Enthaupten und Verbrennen, all inclusive, 5 Reichstaler und 26 Albus. Also es ist so wie Euro und Cent. Also 5 Reichstaler und 26 Albus. Das Anfachen des Scheiterhaufens kostete dann nochmal 2 Reichstaler. um dir das jetzt in heutigen Werten zu präsentieren, wie viel das damals so circa gekostet hat, habe ich unter mittelalterrechner.de nachgeschaut, wie viel das denn heutzutage kosten würde. Mhm. Und zwar habe ich den Reichsdaler jetzt nicht so ganz gefunden, aber ich habe den Albus gefunden. Ein Albus ist heute ca. 22 Euro wert. Und was ich noch recherchiert habe, ist, dass ein Reichstaler ca. 87 Albus ist. Mhm. Das wären ca. 1914 Euro. Das heißt, für so eine All-Inclusive-Enthauptung und Verbrennung würden wir heute ca. 10.142 Euro zahlen. Ein bisschen günstiger würden wir dann sein bei Prügeln und an den Pranger stellen, weil das wären 52 Albusse, was umgerechnet ca. 1144 Euro sind, also Schnäppchen. Es gab auch die Einschüchterung durch Zeigen der Folterinstrumente für läppische 1914 Euro.
Wahnsinn.
Ja, das ist doch der Wahnsinn, oder? Dann gibt es noch die Tortur zweiten Grades, einschließlich dem nachfolgenden Richten der Glieder und der verschwendeten Salbe. Quetschen des Delinquenten mit einer glühenden Zange vor der Exekution. Außerdem die oben angeführte Gebühr für Erhängen pro Anwendung. Abschneiden der Zunge, ganz oder teilweise, und anschließend das Verbrennen des Mundes mit einem glühenden Eisen. Toll, oder? So circa, das wurde mit den Menschen damals gemacht. Und da gibt es eben diese tolle Kostenaufstellung dazu. Und was lernen wir daraus? Hexenverfolgung und Folter zahlt sich nicht mehr aus, denn es ist verdammt teuer geworden.
Stimmt. Also wäre heute so nicht mehr umsetzbar.
Nein, gar nicht mehr.
Aber man hätte heute mit der Industrialisierung vermutlich irgendeine Art von Fließbandarbeit. Man könnte das wahrscheinlich schon sicherlich billiger pro Folter machen.
Stimmt, vor allem in China.
Vor allem in China. Outgesourced, die Hexe nach China verschifft, dort günstig gequält und dann wieder zurückgeschifft und dann in Europa umgebracht.
Stimmt, das wären dann so die heutigen Methoden. Man konnte sich retten. Es gab nämlich eine Art Zertifikat, das man sich erwerben konnte, dass man keine Hexe ist. Mhm. Um fliegen zu können, mussten Hexen nach zeitgenössischem Wissensstand außergewöhnlich leicht sein, dachten die Leute. Mhm. Anscheinend waren sie nicht so intelligent, dass der Hexenbesen eigentlich das Fluggerät war, sondern anscheinend konnten Hexen auch ohne Besen fliegen. Sie mussten halt nur sehr leicht sein. Dieser Logik folgend wurde das Wiegen des Beschuldigten in Europa zu einer populären Nachweismethode. Das Prüfungsverfahren wurde von Ort zu Ort unterschiedlich gehandhabt. Ja, ist meistens so, ist bei uns auch in den Bundesländern, gibt es unterschiedliche Corona-Richtlinien. In einem Dorf wurden Verdächtige beispielsweise gegen die dicke Bibel in der Pfarrkirche aufgewogen. Tja, schlug die Waage zu ihren Gunsten aus, erachtete man sie für unschuldig. Anderswo musste sich der Proband mit einem festgelegten Gewicht genau im Gleichgewicht halten, ein nahezu aussichtsloses Unterfangen und somit Gewähr für den Schuldspruch. Der holländischen Stadt Udewater konnten Betroffene jedoch sicher sein, dass man ihre Unschuld feststellte. Unter dem wachsamen Blick des Waagemeisters wurden die Verdächtigen gegen ihr irdisches Mindestgewicht aufgewogen. Da sich dieses nach einer einfachen Formel auf der Grundlage ihrer Körpergröße errechnete, erwies sich jeder der Geprüften schwerer als sein Mindestgewicht und in Udewater wurde keine einzige Hexe ermittelt. Und so reisten alle nach Udewater, um das Zertifikat zu bekommen, dass sie keine Hexe sind. Das heißt, wenn jetzt der Hexenjäger mit seinem Hexenhammer-Handbuch vorbeikommt und sagt, sie sind eine Hexe, zeigst du das Zertifikat vor und sagst, nein, ich wurde getestet, ich bin keine Hexe. Circa so wie bei Corona.
Richtig. Man merkt also, es hat sich seit 1400 irgendwas nicht viel verändert.
Sehr große Parallelen, nur an Corona wird man, bei Corona wird man jetzt nicht gefoltert. Aber ich nehme an, dass, weil das eben zu teuer ist. Und nach China dürfen wir nicht verschiffen, weil dort kommt Corona her.
Genau, stimmt.
Krass, oder? Mhm. Die armen Frauen. Und dabei wollten sie nur, naja, irgendwie sind sie doch auch nur eine Sekte, oder?
Ja, eigentlich sind sie eine eigene Glaubensgemeinschaft ein bisschen. Also die, die zumindest wirklich so in diesen Hexenkreisen waren. Aber es hat ja auch viele getroffen, die jetzt vielleicht wirklich nur Heilerinnen waren, die sich mit Naturheilkunde gut ausgekannt hatten. Es hat ja auch ganz viele Unschuldige getroffen oder die mit Hexereien überhaupt nichts zu tun hatten. Und das war teilweise ja auch wahnsinnig willkürlich.
Ja, es war wahnsinnig willkürlich, muss ich sagen, ja. Kommen wir nochmal auf Halloween zurück. Okay. Samhain, der wichtigste Hexenfeiertag Halloween, ist der Tag, wo man die Toten beschwört oder wo man mit Geistern in Kontakt tritt. Das möchte ich jetzt nicht mit dir machen, aber ich würde gern mit dir wahrsagen, Kerstin.
Okay.
Dafür brauchen wir aber circa eine Handvoll Kürbiskerne.
Okay.
Hast du Kürbiskerne zur Hand?
Die muss ich erst suchen gehen. Die habe ich jetzt zur Hand, habe ich sie nicht, aber ich gehe sie schnell suchen.
Okay, ich hole meine Kürbiskerne.
Passt. Okay, bis gleich.
Bis gleich.
Ich habe nur Sonnenblumenkerne. Ich habe gedacht, ich habe Kürbiskerne, aber das waren die Sonnenblumenkerne. Kann man die auch verwenden?
Ich denke schon. Ich mache jetzt mal eine Ausnahme.
Okay, gut.
Also es gibt zwei Arten, wie man mit Kürbiskernen wahrsagen kann. Und zwar nimmt man eine Handvoll Kürbiskerne und man stellt sich dreimal laut die Frage, die man eben von ihnen wissen will. Hör auf, sie zu essen!
Entschuldigung. Darf man sie nicht essen?
Nein!
Okay.
Sie brauchen mir zu wahrsagen, Kerstin.
Ich höre schon auf.
Also, man stellt sich dreimal die Frage, die man von den Kürbiskernen, in deinem Fall von den Sonnenblumenkernen, wissen will. Dann spricht man eine Anrufung, und zwar Kürbiskerne, Kürbiskerne, eure Antwort lese ich gerne. Und dann wirft man die Kürbiskerne in die Luft und je nachdem, wie sie dann fallen, muss man dann schauen, was das für ein Zeichen ist und wie man das interpretieren kann. Ein kleines Beispiel. Man fragt sich zum Beispiel, wird eine Heirat bevorstehen? Und wirft man dann die Kürbiskerne in die Luft und kommen sie dann als Kreis wieder zurück nach unten, steht das für einen Ehering, was dann so viel wie Ja heißt.
Okay.
Okay.
Sehr spannend.
Ja, also die Frage ist zuerst einmal, welche Frage stellen wir?
Ich?
Vielleicht eine, die auf uns beide
zutrifft. Weißt du schon eine Frage?
Meine Frage dreht sich immer um das Gleiche.
Um welches Thema?
Werde ich jemals in meinem Leben noch eine Beziehung führen?
Okay, passt. Das können wir für mich auch nehmen, diese Frage.
Okay. Also, wir sagen die Frage dreimal laut und dann Kürbiskerne, Kürbiskerne, eure Antwort lese ich gerne. Merkst du dir das? Mhm. Du musst Sonnenblumenkerne sagen, weil du hast Sonnenblumenkerne.
Okay, okay, ja.
Okay, also, warte. Zuerst nehmen wir die Kürbiskerne in die Hand, also unsere Kerne in die Hand. Dann stellen wir unsere Frage dreimal laut. Werde ich in diesem
Leben eine Beziehung führen?
Werde ich in diesem Leben nochmal
eine Beziehung führen?
Werde ich in diesem Leben eine Beziehung führen? Kürbiskerne, eure Antwort lese ich gerne.
Sonnenblumenkerne, eure Antwort lese ich gerne.
Und jetzt hochwerfen. Super. Und was kam bei dir raus?
Was kam bei mir raus? Ein Fleck, wo ganz viele drauf sind und dann so ein paar verstreute.
Okay. Bei mir, kannst du ein Foto davon machen?
Ich kann es versuchen.
Posten wir das für unsere Instagrammer? Vielleicht können die uns helfen.
Okay, Foto gemacht.
Meins sieht so aus.
Meins sieht ähnlich aus. Es ist nur ein bisschen kompakter in der Mitte, aber sonst ähnlich.
Also ich würde sagen, bei mir ist es eher so eine Art Spirale. Siehst du das auch? Das geht da so weg, so irgendwie.
Oder es schaut aus wie ein S.
Oder wie ein S.
Also teilweise
wie ein S. Vielleicht steht dieses S für, wer weiß, Stefan? Siegfried?
Möglicherweise. Ah. Kennst du denn einen Stefan, Daniela?
Ich kenne mehrere Stefans.
Also bei mir, ich könnte es jetzt gar nicht so wirklich sagen, was es bei mir ist.
Okay.
Es schaut mehr wie ein Gesicht aus. Also so wie Nase, wie Augen.
Ja.
Wie so ein Gesicht schaut es aus.
Naja, aber wenn bei dir ein Gesicht gezeigt wird, gehe ich mal davon aus, dass du eine Beziehung führen wirst, weil sonst hätten die da nicht ein Gesicht gebildet.
Okay, vielleicht.
Vielleicht steht man S für Scheidung oder Scheiße.
Schicksal.
Yippie-aye. Was beginnt noch alles mit S? Scheibenkleister.
Siegfried.
Sonnenschein.
Simon. Sonntag. Sommer.
Sex. Haha.
Schmusen.
Ich sag dazu aber knutschen.
Ich sag schmusen. Ich esse gerade mein Gesicht auf.
Isst du schon wieder die Kerne? Ah, der Wahnsinn.
Ich esse die magischen Kerne, ja. Die sind sehr gut.
Ja.
Okay, hat uns das jetzt weitergebracht, Daniela?
Noch nicht, aber ich hoffe sehr auf die Wahrsager von Instagram, die uns vielleicht möglicherweise weiterhelfen könnten unter _2_Verzweifelten. Schreibt uns bitte auf Instagram, was ihr hier seht. Ich habe es wirklich nochmal fotografiert. Wir stellen es online, damit ihr da vielleicht eventuell etwas rauslesen könnt.
Richtig.
Also wenn ich mich so ein bisschen so schräg drehe, könnte mein S auch irgendwie ein Herz darstellen. Mit sehr viel Fantasie.
Was ja ein gutes Zeichen wäre.
Das wäre ein gutes Zeichen, ja. Oder vielleicht landen wir alle auf der Schlachtbank, wo uns die Herzen rausgeschnitten werden. Und absolut nichts Fröhliches mehr passiert.
Für 1400 Euro.
Und das ist noch Schnäppchen, denn das All-Inclusive enthalten sind 10.000 Euro.
Okay.
Krass. Außer du hast vielleicht noch ein paar Reichstaler aus Köln übrig in deiner Münzsammlung, dann wird es vielleicht günstiger.
Gerade im Moment sind sie mir ausgegangen. So ein Mist.
Aber Kerstin, ich muss sagen, das war heute eine sehr schöne Folge. Mal schauen, welchen Geistern wir heute noch begegnen werden an Halloween.
Also ich werde jetzt dann gleich, glaube ich, dem Schlafensgeist begegnen. Dem Geist der süßen Träume. Mhm. Dem werde ich jetzt begegnen. Wem wirst du begegnen?
Ja, dem gleichen.
Okay.
Dem gleichen.
Und morgen den Geist der Arbeit und der Fleißigkeit.
Nein, stimmt nicht, weil morgen ist Feiertag. Morgen ist Allerheiligen.
Oh, ja, stimmt. Was für ein Glück für mich.
Ja. Du kannst also heute, wenn du Lust hast, noch auf deinen Hexenbesen oder auf deinem Dyson V8 reiten und morgen ausschlafen.
Morgen ausschlafen. Was für ein Glück.
Ja.
Yay.
Also ab ins Bett und fröhliches Hexen. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen,
bleibt verzweifelt.
Alles wird gut.